Gartenradio. Mitten im Grünen.
Sensen ist wieder in. Immer mehr Menschen erlernen die jahrhundertealte Kulturtechnik. Nachhaltig, umweltfreundlich und gesund soll das Sensen sein. Für manche gilt das Sensen sogar als hippe Verbindung zwischen Handwerk und Meditation. Einer, der schon seit einem halben Jahrhundert senst, ist Karl Rheinländer. Er lebt in der beschaulichen 400-Seelen-Gemeinde in Heimweiler in Rheinland-Pfalz. Dort bringt er Menschen nicht nur das Sensen bei, sondern auch, wie man die Sensen so wartet, dass sie mindestens ein Menschenleben lang halten, wenn nicht zwei. Und dazu passt er Sensenwilligen noch ihre Sense nach Maß an. Warum er eine Sensenmission hat, obwohl Meditation bei ihm oft nicht klappt, warum Sensen vom Kind bis zum Senior jeder lernen kann, wie sich das Sensen auf Flora und Fauna auswirkt und weshalb Frauen oft schneller Sensen lernen als Männer. Alles das erzählt ihr in dieser Folge. Schon die Fahrt entlang der Nahe, vorbei an steilen Felshängen, an denen Terrassen voller Weinreben einen Hauch von Toskana verbreiten, ist ein Erlebnis. Karl Rheinländer, ein schlanker Mann mit grauen Haaren, grauem T-Shirt, grüner Arbeitshose und runder Brille, holt mich am Bahnhof in Kirn ab und wir legen die letzten 5 Kilometer nach Heimweiler mit dem Auto zurück. Sein Hof liegt mitten im Ort. Rechts das Haus, links eine große Scheune, ein schmaler Durchgang und dahinter ein Garten, Schuppen, eine Pergola und seine Sensenwerkstatt. Drinnen ist alles, was man zum Sensen braucht. An einem Balken unter dem Dach hängen Blatt an Blatt komplett Sensen. An einer Wand lehnen gerade und geschwungene Stiele, auch Warp genannt, und an den Wänden hängen Sensenblätter in unterschiedlichen Breiten und Längen. Karl Rheinländer streckt mir ein Blatt entgegen und fährt vorsichtig mit seinem Daumen über die scharfe Klinge. Gehen Sie gerade mal mit dem Finger drüber, ist ja wie ein Instrument.
Ja, wenn Sie so machen, dann merken Sie schon, dass das scharf ist. Ich bin halt ein Fan von sehr scharfen Klingen, weil dann kriegt man auch immer eine sehr schön saubere gemähte Fläche hin. Je stumpfer das Blatt ist, desto mehr bleibt stehen von dem, was man abmähen will. Gut, man muss auch sagen, je schärfer ein Blatt ist, desto empfindlicher ist es auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier an einen Stein stoße oder an einen überständigen Kartenstiel beispielsweise, dann habe ich hier eine kleine Macken drin. Aber das kann man dann immer schnell wieder reparieren mit dem Sensenschlüssel oder mit dem Stein. Und abends, wenn ich dann das Blatt nochmal mir genau anschaue, dann wird es auf Hammer und Amboss richtig repariert.
Der Amboss, auf dem Karl Rheinländer jedes einzelne seiner Sensenblätter dengelt, also schmiedet, steht draußen vor der Sensenwerkstatt.
Das ist ein uralter Sandstein, der wirklich früher auch mal ein Dengelstein war. Den habe ich im Garten gefunden, habe ihn eingegraben und wieder mit einem Amboss ergänzt.
Dieser rechteckige Fels, der vielleicht 70 cm hoch ist, 20 cm breit, und in der Mitte ist halt ein Loch, da ist dieser Metallamboss drin und das ist der Dengelstein. Da steht ein kleiner Hocker davor mit einem Filz. Und auf diesen Hocker setzt er sich, legt ein Sensenblatt auf den Amboss und schwingt den Hammer. Nach einer Weile hebt er die silberglänzende Schneide in die Höhe, fährt mit dem Daumennagel leicht darunter und man sieht, wie sich die Schneide wölbt.
Zwar noch keine Alufolie, aber es nehmen wir weiter von weg.
Ich gucke gerade hier auf eine Sense. So ein ganz geschwungener Stiel hat so ganz einfache Griffe. Also die sieht aus, als ob ihre Vorfahren schon vor 2 Jahrhunderten damit gesenst hätten.
Also diese Sense ist eine ganz besondere. Die ist zunächst mal wesentlich länger, als die Empfehlung ist. Also normalerweise sollte der Obergriff, wenn die Sense auf dem Boden steht, vor dem Kinn sein. Hier, die ist also mindestens 20 cm länger. Dann hat sie ein 80er Blatt drauf. Das ist ein russisches Blatt, sehr schmal, sehr leicht und rattenscharf. Und das hier ist mein Rasenmäher. Rasenmäher ohne Motor. Damit mähe ich kurzes Gras noch kürzer. Und das ist jetzt wirklich wie eine Rasierklinge. Da können Sie sich schon die Haare im Arm abrasieren. So scharf ist die. Die ist natürlich auch sehr empfindlich, weil die hier vorne sehr dünn gedengelt ist. Und da muss man dann halt ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht ruiniert. Jo. Also es ist bei Sensen wie beim Kochen in der Küche. Wenn Sie aus frischen Zutaten ein Essen zubereiten wollen, dann haben Sie nicht nur ein Messer, sondern verschiedene Messer. Für die verschiedenen Zwecke unterschiedliche Messer, unterschiedlich scharfe Klingen, unterschiedliche Robustheiten an den Messern. Und genauso ist es auch beim Mähen. Sie müssen immer schauen, was will ich gerade mähen, und dann passt dazu ein ganz bestimmtes Sensenblatt.
Wollen wir mal Rasen mähen?
Können wir machen, ja. Wichtig ist dann auch noch das Wetzen. Die Sense wird durch das Dengeln geschärft. Viele Leute wissen das nicht. Viele Leute meinen, die Sense wird durch das Wetzen mit dem Wetzstein geschärft. Das ist nicht ganz richtig. Der Wetzstein richtet eigentlich nur immer wieder die Schärfe auf, die ich beim Dengeln mit Hammer und Amboss hergestellt habe. So, wir werden jetzt also erstmal hier einen Naturstein nehmen. Das ist ein relativ feiner, harter Stein.
Da streichen Sie jetzt dem Blatt entlang. Das hat man sicherlich schon mal gesehen, wie halt mit so einem Schleifstein.
Genau, das Wetzen ist auch etwas, was viele Leute nicht unbedingt gleich richtig machen. Man muss den Stein immer in einem möglichst spitzen Winkel an die Schneide halten. Hat auch was mit Verletzungsgefahr zu tun. Also man muss auch immer aufpassen, dass man auch, wenn man Bewegungen an der Schneide macht, dass die Hand bloß nicht da in die Schneide kommt, weil die ist wirklich rattenscharf und da kann man sich böse, böse wehtun.
Haben Sie schon mal?
Ich noch nicht, nee. Und meinen Kursen auch noch nicht. Toi, toi, toi.
Und so nimmt er seine Lieblingsrasensense und wir gehen nur ein paar Schritte weiter auf eine braune, trockene Wiese.
Was hier jetzt noch steht, sind so kleinere Stauden, die halt tiefere Wurzeln haben und noch ein bisschen grün sind. Dazwischen des Grases braun, wie es wahrscheinlich jetzt überall aussieht, wo es nicht frisch geregnet hat. Wichtig ist, dass die Sense auf dem Boden entlang rutscht. Man darf die nicht in die Luft hochheben, weil dort, wo das Grünzeug direkt aus dem Boden kommt, da kann man es am besten abtrennen.
Wenn ich jetzt so ein Rasenstück hätte zu Hause, ich sag, hat mal so 200 Quadratmeter, wie lange brauche ich denn dafür?
Ja, es kommt drauf an, wie gut sie gedengelt haben, wie viel Ausdauer sie haben, wie viel Kraft sie haben und auch welche Tageszeit es ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, sie können in einer Stunde vielleicht 200 bis 300 Quadratmeter normale Wiese mähen.
Und hält man eine Stunde durch?
Ja, das hält man durch. Also man muss sich ja nicht verausgaben. Das ist, mit dem Sensen ist das wie mit dem Schwimmen. Das können geschicktere Kinder bis hin zu ganz alten Menschen können das machen. Die 35-Jährigen, die sind halt dann doppelt so schnell wie die 80-Jährigen, aber die 80-Jährigen kriegen das genauso gut hin. Diese Sensenwettbewerbe, die es gibt, da sind richtige Athleten am Start. Die sind muskelbepackte Leute und die mähen in der Hocke. Die haben also sehr viel kürzere Sensenbäume. Die gehen oftmals nur bis hier zum Bauchnabel und Blätter von bis zu 1,40 Meter Länge.
Und die hocken?
Die robben so fast so über den Boden. Das kommt deshalb, weil je näher man mit der Hand an der Blattaufnahme ist, desto mehr Kraft kann man auf den Boden übertragen. Mit einem Sensenschwung hauen die einen halben Quadratmeter weg. Das ist erstaunlich.
Haben Sie auch mal mitgemacht?
Nee, ich nicht. Ich bin jetzt 66 und müsste dann eine Altersklasse, wo ältere Leute vielleicht an den Start gehen. Könnte man vielleicht machen, aber habe ich noch nicht gehört. Es gibt aber in Thüringen Mähwettbewerbe, da kommt es nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Sauberkeit. Und da können auch alte Leute gewinnen. Da wird hinterher beurteilt, wie sauber gemäht ist, wie gut die Fläche aussieht. So wird dann der Gewinner ermittelt.
Dann kommen wir nochmal zu dem Anfang zurück. Sie haben jetzt die Sense in der Hand. Also wir nehmen mal an, wir sensen nicht in der Hocke. Was muss ich denn beachten, wenn ich sensen will?
Also das Wichtigste ist, dass das Sensenblatt über den Boden geschoben werden muss. Man darf nicht das Sensenblatt in der Luft rumfuhrwerken. Das gilt sogar von Anfang des Sensenschwungs bis zum Schluss. Also es gibt Leute, die können zwar das Blatt auf den Boden führen, fangen aber am Anfang in der Luft an, Schwung zu holen. Und im Ausklang des Schwungs heben sie dann das Blatt doch irgendwie an, wenn es nur die Spitze ist. Und das sieht man dann auch im Ergebnis. Da bleibt halt was stehen. Man hat fast die gleiche Kraft aufgewendet, hat aber weniger gemäht. Also es ist dann uneffektiv. Und vor allen Dingen, wenn man viel stehen lässt und will hinterher mit dem Rechen das Gemähte zusammenrechnen, bleibt man mit den Rechenzinken immer in dem noch festen Material drin hängen. Das ist sehr viel mühsamer dann, das Rechen.
Und dann habe ich auch die Empfehlung gelesen, man soll barfuß mähen. Was sagen Sie dazu?
Barfuß mähen kann man machen, wenn man genug Kornhaut hat, dass einen diese abgemähten Stoppeln nicht wehtun, kann man gerne machen. Da muss man halt auch gucken, dass man mit den Füßen nicht in die Schneide kommt. Also ich habe lieber feste Schuhe an.
Warum sollte ich denn meinen Rasen mit der Sense mähen und nicht mit dem Rasenmäher?
Ja, wenn Sie beispielsweise auf den Einsatz von Motoren verzichten wollen. Oder wenn Sie umweltbewusst sind und wollen keine unnötigen Rohstoffe verbrauchen. Weil so ein Rasenmäher, das ist ein Gerät, der braucht enorm viel Material, Rohstoffe, während des Betriebs enorm viel Energie, sei es Strom oder sei es Benzin. Wenn Sie sagen, das brauche ich nicht, ich kann meinen Rasen auch ohne diese Belastungen pflegen, dann machen Sie es mit der Sense. Und mit der Sense können Sie auch sonntags morgens mähen. Das können sie im Rasenmäher nicht. Es ist halt auch ein Naturschutzaspekt, weil ein Rasenmäher mit Motor arbeitet in der Regel immer mit schnell rotierenden Messern oder schnell rotierenden Faden. Und dort, wo diese Messer und diese Fäden mähen, werden natürlich immer wieder Insekten mitgehäckselt. Das kriegt derjenige, der mäht, ja gar nicht mit. Das ist so mikroskopisch. Also man richtet da eigentlich immer ein Massaker an und mit der Sense eigentlich nicht. Die Sense fährt nur in einer ganz bestimmten Ebene mit der Schneide durch. Das ist also wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man da viele Insekten erwischt. Wenn man mit der Sense mäht und dann sieht man auch, wenn Blindschleichen im Weg sind oder Kröten oder irgend sowas, das kann man in der Regel dann abbremsen und kann die zur Seite heben. Beim Rasenmäher wird das wahrscheinlich nicht passieren.
Okay, also ich kann Rasen mit der Sense mähen, aber woran man natürlich als erstes denkt beim Sensen ist Wiese.
Wiese, genau. Wollen wir unterscheiden, Rasen und Wiese. Rasen ist das, was man direkt am Haus hat, wo man sich aufhält, wo man den Liegestuhl hinstellt, wo die Kinder Federball spielen oder sowas. Und die Wiese ist das, was eher so ja, eine Freifläche ist, wo das Gras auch mal länger wachsen darf. Jo. Und die Wiese wird auch mit der Sense gemäht. Da sollte man nicht ganz so ein langes Blatt haben, weil da der Widerstand ein bisschen höher ist als beim Rasen. Kommt natürlich auch wieder auf die Jahreszeit an, weil wenn Sie im Mai oder im Juni mähen, haben Sie besser schnittiges Grüngut als im August beispielsweise, wo alles schon etwas verholzt ist. Da brauchen Sie dann mehr Kraft und dann immer dann nicht ganz so ein langes Blatt, weil man da zu viel Kraft braucht. Also wenn ich im Mai mit einem 80er mähe, sollte ich an derselben Stelle im August vielleicht eher mit einem 65er mähen.
Und was macht das dann mit der Wiese, wenn ich die mit der Sense mähe?
Ja, die Wiese verändert sich mit der Zeit. Also hier beispielsweise in der Nachbarschaft ist eine Wiese, die wurde jahrelang mit dem Aufsitzmäher gemäht, jeden Samstag. Und dadurch ist die Artenvielfalt hat sehr stark abgenommen. Also es ist dann nur noch das Grünzeug vorhanden, was also diesen dauernden Schnitt verträgt und auch dieses Gewalze mit diesen breiten Reifen verträgt. Das ist ja eine Verdichtung von dem Boden, die dauernd passiert. Und eine Hälfte davon habe ich dann vor ein paar Jahren mir reservieren lassen, dass ich da meine Kurse machen kann. Und da sieht man jetzt schon, dass da andere Pflanzen wachsen. Es war vorher genau die gleiche Wiese, war vorher genau die gleiche Bearbeitungsweise. Und jetzt sieht man, dass da, wo ich mit der Sense mähe, dass da wesentlich mehr Blütenpflanzen gekommen sind und auch diese stark wachsenden Grassorten immer weniger werden. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei dem Mähen mit dem Aufsitzmäher das abgemähte Material gemulcht wird und auf der Fläche verbleibt. Das ist ein permanentes Düngen. Das heißt, der Boden wird dauernd gedüngt mit seinem eigenen Produkt und bestimmte Kräuter mögen eher einen mageren Boden. Und beim Sensen ist es so, wenn Sie mit der Sense mähen, müssen Sie abräumen, was Sie gemäht haben. Weil wenn Sie das liegen lassen, dann haben Sie so einen braunen Filz und wenn Sie das nächste Mal mähen, dann müssen Sie da mit der Schneide rein und das geht nicht. Das heißt, immer nach dem Sensen wird auch abgeräumt, entweder verfüttert, wenn Tiere da sind oder es wird kompostiert. Und die Fläche wird immer magerer. Und das ist auch etwas, was dazu führt, dass sich früher vielleicht mal dort zu findende Blütenpflanzen wieder einfinden.
Können wir von hier aus auf die Fläche gucken?
Können wir mal hingehen.
Gehen wir mal hin.
Können wir mal gucken.
Und während wir jetzt zu der Wiese gehen, Sie haben die Kurse erwähnt. Wer kommt denn so zu Ihren Kursen? Was sind das für Leute?
Es sind zwei verschiedene Interessen da. Das eine sind Leute, die haben ein Häuschen mit ein bisschen Garten drumherum und wollen ganz einfach nicht mehr mit dem Rasenmäher oder mit irgendwas motorgetriebenen mähen und suchen eine andere Möglichkeit. Und die zweite Art von Leute, das sind Leute, die haben Kleintiere, Ziegen oder Hasen oder haben Pferde, die haben dann auch da Spaß dran.
Und stimmt es, dass Tieren die Maat besser schmeckt, wenn die mit der Sense gemäht ist als maschinell?
Ja, das hat sogar zwei Gründe. Das eine ist, dass die Ziegen dieses Zerfaserte, wenn das mit dem Fadenmäher gemäht ist, nicht mögen. Das mögen die irgendwie an der Zunge nicht. Die mögen, was mit einem scharfen Messer geschnitten ist, fressen sie lieber. Aber was relativ logisch ist, wenn Sie mit der Maschine mähen, haben Sie ja immer in den Abgasen unverbrannte Tröpfchen drin oder irgendwas, was irgendwie zu Boden fällt. Und das ist ja dann auf dem Mähgut drauf. Und Tiere sind ganz empfindlich. Sie schmecken das, sie riechen das und wollen manchmal das gar nicht fressen, weil es ihnen stinkt. Das merken wir vielleicht gar nicht als Mensch, aber die Tiere merken das.
Schon nach wenigen Metern vorbei an einem dicht belaubten, ca. 5 Meter hohen, lebenden Pflanzenturm, den Karl Rheinländer vor 30 Jahren begonnen hat, aus 70 Platanen zu flechten, Aber die Geschichte erzähle ich ein andermal. Gucken wir auf die Wiese vom Nachbarn, die wie mit dem Lineal gezogen in zwei unterschiedlich bewachsene Hälften geteilt ist.
Sehen Sie, dahinter das ist das, was mit dem Mulchmäher gemäht wird. Und dieses ist das, was ich mit dem Kurs schon seit 5 oder 6 Jahren.
Also hinten sieht man grün-braun, aber es ist eine erkennbare Rasenfläche. Und aber hier vorne haben wir viel Grünes drin.
Kornblumen sieht man da, Luzerne, dieser violette Klee. Das gibt es da hinten alles nicht auf dem anderen Stück, weil da die Pflanzen das nicht ertragen, dass es so oft drüber gefahren wird.
Also man merkt, Natur liegt Ihnen am Herzen. Und Sie haben auch irgendwo gesagt oder geschrieben, Sie haben bezüglich des Sensens eine Mission. Welche?
Ja, die Mission ist die, ich bin ja, bevor ich das Sensen so intensiv gemacht habe oder bevor ich die Kurse angeboten habe, habe ich als Bauökologe gearbeitet. Das heißt, ich habe den Leuten geholfen, umweltfreundlich zu bauen, umweltfreundlich zu renovieren, regenerative Energien zu nutzen. Das habe ich halt auch gemacht, weil ich denke, jeder hat eine Verantwortung seinen Nachkommen gegenüber. Wir sind heute in einer Gesellschaft, wo vieles, was wir tun, negative Folgen hat für die nachfolgenden Generationen. Und wenn man nicht gleichgültig ist, dann versucht man, diese negativen Auswirkungen zu minimieren. Und das Mähen mit der Sense ist eine großartige Möglichkeit, im Bereich Grundstückspflege diese schädlichen Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Also wenn Sie mal überlegen, eine Sense wiegt einen Pfund. Das heißt, mit einem Pfund Stahl können Sie jahrzehntelang den Rasen mähen oder die Wiese mähen. Wenn Sie das mit Gerätschaften machen, mit einem Freischneider, mit einem Rasenmäher oder mit irgendwas anderem, dann haben Sie einen riesen Materialeinsatz. Sie brauchen permanent Energie, Strom oder Benzin für diese Gerätschaften. Da müssen Sie dauernd irgendwo ein Ersatzteil besorgen, einbauen lassen. Das kostet auch wieder viel Geld, viel Fahrerei. Und wenn ich mir diesen ganzen Aufwand zusammenrechne, dann bin ich mit der Sense nicht nur viel, sondern sehr viel umweltfreundlicher. Und das versuche ich den Leuten auch beizubringen. Und die Leute nehmen das auch gerne auf. Manche haben sich das noch gar nicht so überlegt.
Und man hat auch den Eindruck, es ist ja hip jetzt geworden zu sensen. Merken Sie das? Kommen bei Ihnen auch mehr Menschen in die Kurse und fragen an und möchten sensen lernen?
Also wenn ich das über die letzten Jahre sehe, würde ich sagen, da ist noch kein Trend da. Also von der EU könnte mehr kommen. Die sagen dann immer, ja, wir sind für Nachhaltigkeit und dann werden Windkraftanlagen und PV-Anlagen werden unterstützt. Aber solche Kleinigkeiten, die man auch unterstützen müsste, die kommen dann zu kurz. Also wenn ich mir überlege, wie viele kleine Flächen in Deutschland, das sind doch bestimmt Millionen, mit dem Rasenmäher gemäht werden. Oder wie viele kleinere Wiesen mit dem Freischneider gemäht werden. Wenn man dort überall mal intensiv schaut, hier können wir das nicht mit der Sense machen, dann hätten wir viel gewonnen.
Gehört Sensen denn schon zum Welterbe?
Weiß ich nicht. Müssen wir sich mal erkundigen.
Sie haben ja gerade eine Interessensgemeinschaft gegründet, IG Sensen. Ja. Also das wäre vielleicht mal ein Thema.
Ja, ja. Momentan sind wir dran zu gucken, welche Programme es gibt, wo man Unterstützung bekommt von der EU. Aber das ist ganz schwierig, da in diesem Dschungel etwas zu finden. Es gibt Zuschüsse für Veranstalter von Kursen. Die Volkshochschule kriegt Zuschüsse, der Naturpark Saar-Hunsrück, das schon. Aber dass das irgendwie dazu führt, dass relativ viele Leute dann das lernen, mit der Sense zu mähen, das sehe ich nicht.
Wie kam es denn dazu, dass Sie vor 50 Jahren, in den 70er Jahren, zum ersten Mal zur Sense gegriffen haben?
Ich hatte von meinem Vater ein Obstgrundstück übernommen, also die Pflege dieses Obstgrundstücks übernommen. Das war ein Grundstück, 3000 Quadratmeter, etwa 100 Obstbäume, ganz alte Exemplare, hauptsächlich Apfelbäume. Und dann habe ich da mir zunächst mal so einen uralten Balkenmäher zugelegt, so einen stinkenden Zweitakter, wo ich dann hinterhergelaufen bin. Der hat eigentlich mit mir gemäht, nicht ich mit dem, der war so schwer aus Gusseisern und der hat mich da hin und her gewirbelt. Und die Ecken habe ich dann mit der Sense gemäht. Und ich wusste ja gar nicht, wie man mit der Sense umgeht. Und dann war in dem Ort, wo dieses Grundstück war, ein alter Bauer, das war der Nagels Karl. So ein ganz kleiner Mann, der hat dann irgendwann mal am Zaun gestanden und hat mir zugeguckt. Und irgendwann kam er dann so ganz cool ins Grundstück rein und hat gesagt, dir kann man ja nicht zugucken. Dann hat der mir mal erklärt, auf was es ankommt und warum. Blatt auf dem Boden laufen lasse und so. Das habe ich alles von dem. Der kam dann immer mal wieder gucke und ich wurde dann auch besser. Und da hat es auch Spaß gemacht. Jo, und dann habe ich halt etliche Jahre lang dieses Grundstück, die Hauptbahnen mit dem Balkenmäher und die Ecken oder unter den Bäumen oder unter den Büschen halt mit der Sense gemäht. Und dann waren halt auch immer wieder Bekannte da, die gesagt haben, oh, du musst mir das mal zeigen, Karl, wie man das macht mit der Sense. Dann habe ich dann so Privatkurse, unregelmäßig veranstaltete Kurse mit meinen Bekannten gemacht, die dann oft auch dann dabei geblieben sind und irgendwann sagen, ja, du könntest eigentlich auch mal richtige Kurse geben. Und dann habe ich dann gefragt am Hunsrückhaus, das ist hier in Rheinland-Pfalz, ein Freizeithaus an der höchsten Erhebung am Erbeskopf oben. Und da habe ich offene Türen eingerannt und gesagt, gerne, können Sie gerne machen. Und dann kam eine Volkshochschule dazu, dann kam BUND dazu, dann kam Obst- und Gartenbauverein dazu und so war ich dann irgendwann ausgelastet mit Kursen von April bis Oktober. Und als ich die ersten Kurse gemacht habe, haben mich die Leute gefragt, so, jetzt können wir mähen, aber wo kriegen wir denn jetzt eine Sense her? Und dann habe ich gedacht, ja, du kannst sie ja jetzt nicht in den Baumarkt schicken oder ins Internet schicken. Das heißt, ich muss auch den Zubehörverkauf noch dazu machen. Als ich dann den Zubehörverkauf hatte und mich um Lieferanten bemüht habe, da habe ich dermaßen schlechtes Material bekommen. Da habe ich gedacht, ja, du musst ja auch noch die Sachen ändern. Du musst die ja erstmal einsatzfähig machen. Das heißt, dann kam auch noch so ein Dienstleistungsbetrieb dazu. Und dann waren Leute da, die gesagt haben, ich habe zwar jetzt den Kurs gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich bei mir auf dem Grundstück die speziellen Gegebenheiten bewältigen kann. Kannst du mir das mal zeigen? Und dann kam auch noch so ein Grundstücksservice dazu, dass ich bei den Leuten oft nur einmal, die waren dann dabei, habe ich gesagt, hier, diese Ecke mit der Sense, hier musst du mit kurzen Schnitten, hier kannst du große Schnitte machen. Hier musst du aufpassen, weil da Sämlinge sind und Wurzelschösslinge und so weiter.
Oder Brombeeren.
Oder Brombeeren, genau.
Geht auch, ne?
Brombeeren sind auch manchmal sehr störrig.
Ebene Fläche oder Hang, es gibt ja steile Hänge, ist wahrscheinlich genau. Auch ein Unterschied.
Da muss man nochmal anders mähen, ja. Ich weiß nicht, wo es in Deutschland noch so einen Allround-Service gibt, wie ich ihn habe.
Seit wann machen Sie das dann hauptberuflich jetzt?
Seit 2017.
Wie lange wohnen Sie jetzt schon hier?
Wir haben das hier gekauft 1992.
Und hier wohnen Sie mit Frau und Familie, Kinder sind wahrscheinlich aus dem Haus.
Wir hatten drei Jungs, die sind alle hier groß geworden. Einer ist sogar hier geboren, im Haus. Hausgeburt, war ich dir hebammerisch, war ich da, weil die Hebamme zu spät kam.
Haben Sie die Nabelschnur mit der Sense durchtrennt?
Nein, die haben wir erstmal dran gelassen, bis die Hebamme kam. Das wäre natürlich noch, das wäre noch eine Show gewesen.
Aber hatten Sie schon mal jemanden, der das überhaupt nicht gelernt hat in den Kursen?
Ja, ich versuche den Leuten ja, mit sehr drastischen Beispielen beizubringen, dass sie die Sense unten halten müssen. Die meisten kriegen das alles hin.
Und als ich sie eben gesehen habe, wie sie gesenst haben, also das sieht schon aus nach Körperspannung. Ich sag so ähnlich wie beim Tango-Tanzen oder so. Man muss schon mit dem ganzen Körper dabei sein, oder?
Ja, sie sind mit dem ganzen Körper dabei, diese Drehung zu machen. Man schneidet ja in einer Drehbewegung des Körpers. Deshalb ist ja auch ein Sensenblatt gebogen, weil die Schneidbewegung eine Kreislinie um den Standpunkt des Mähenden ist. Und diese Mähbewegung wird, wenn man die jetzt in einzelne Körperbewegungen zerlegt, mit drei verschiedenen Bewegungen ausgeführt. Also einmal, was die Arme leisten, dann was die Drehung in der Wirbelsäule leistet und die Beinarbeit. Und dieses Ganze, wenn man es richtig macht, sieht fast aus wie ein Tanzen. Wenn man es richtig macht, ist es auch schonend und der Körper leidet auch nicht daran. Es gibt manche Leute, die beugen sich dann immer so ein bisschen nach vorne und dann sage ich hier, lass das, weil das kann Rückenschmerzen geben, wenn du dich nach vorne beugst. Jo. Also es ist eine alle Körpermuskeln beanspruchende Tätigkeit. Deswegen vergleiche ich das öfters mal mit dem Schwimmen, wo ja auch alle Muskeln, alle Gelenke bewegt werden und man auswählen kann, wie stark. Genauso ist es beim Mähen mit der Sense auch. Also ich würde jetzt mal sagen, man kann das Sensen durchaus als Physiotherapie hernehmen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mal zu einer physiotherapeutischen Praxis gehe und sage, hier, wie sieht's aus? Meiner Ansicht nach würden manche Patienten von euch vielleicht in so einem Sensenkurs eigentlich ganz gut mal eine Bewegung lernen. Also ich mache mich dann öfters lustig. Es gibt Leute, die mähen den Rasen mit dem Aufsitzmäher und dann hinterher gehen sie eine Stunde ins Fitnesscenter. Und dann sage ich, Leute, das könnt ihr alles in einem haben. Aufsitzmäher stehen lassen und das mit der Sense mähen und dann müsst ihr hinterher nicht mehr ins Fitnesscenter gehen. Spart ihr Geld und Zeit.
Und es gibt ja sogar Menschen, die empfehlen das Sensen als so eine Art Meditation, dass man sich drauf konzentriert und dann in so einen Flow kommt. Können Sie da was mit anfangen?
Ja, aber das wird ein bisschen überschätzt, würde ich mal sagen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt diese Fläche hier, zum größten Teil umgefallenes Material, sehr trocken, schwer zu schneiden, dann haben wir hier auf dem Boden Wühlmaushügel, Ameisen, Burgen, wo die Schneide rein flutscht und dann stumpf wird. Das ist mit Meditation, würde ich schätzen, das auch nicht so mehr. Also da müssen Sie sich wirklich anstrengen. Da sind Sie hinterher schon etwas geschlaucht, wenn Sie das jetzt wirklich mähen wollen. Vor allem noch in dieser Hitze. Also wo das vielleicht zutrifft, ist, wenn Sie frisches Material oder frischen Aufwuchs im Mai mähen. Dann braucht man gar keine große Kraft, weil das ist alles sehr saftig. Die Zellen sind mit Wasser gefüllt, die sind grün, sind alle ganz frisch. Das lässt sich wunderbar durchtrennen mit der Schneide. Da kann man sagen, es ist so eine Art Meditation. Man kommt in einen Flow rein, die Bewegung geht ganz von alleine, die Gedanken fliegen weg woanders hin. Das kann dann zutreffen, ja.
Wie vielen Menschen haben Sie das Sensen schon beigebracht?
Naja, 500 vielleicht.
Kommen mehr Frauen oder mehr Männer in Ihre Kurse?
Ganz unterschiedlich. Ich habe schon reine Frauenkurse und reine Männerkurse gehabt und gemischt halt. Ja.
Weil wenn man so mal denkt, also der Sensenmann ist ja auch religiös eine wichtige Figur. Das ist der Schnitter, der Tod, der hat immer eine Kapuze an und ist ein Skelett, hat die Sense über der Schulter und ist immer ein Mann. Deshalb dachte ich, ist das heute noch eine Männersache?
Nee, ganz und gar nicht. Also Frauen, die sind vielleicht ein bisschen geduldiger. Denen kann man oftmals besser erklären, auf was es ankommt. Die Männer meinen manchmal so ein bisschen, boah, ich kann das, ich habe Kraft und jetzt legen sie los und zack, zack, zack. Und dann lassen sie dann so 20 Zentimeter lang, lassen sie alles stehen. Und dann sage ich, hier, wie sieht denn das aus? Nimm mal den Rechen und rechel hier mal zusammen, dann wirst du sehen, was du dir jetzt für eine Arbeit gemacht hast. Jo, und bei den Frauen, da kann man manchmal so ein bisschen besser lenken, dass sie das auf eine effektive Weise hinkriegen.
Und wenn wir noch mal kurz zur Religion gehen, spielt das für Sie auch eine Rolle, dass man, ich sag mal, eine Schöpfungsverantwortung hat?
Ist ja schon fast eine Verpflichtung, dass man das schützt und dass man das nicht opfert, dem eigenen materiellen Wohlstand zuliebe. Ich würde mal sagen, ich bin nicht religiös, aber ich bin spirituell. Also ich glaube schon, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können. Ich sehe ja in der Natur auch diese Genialität oder diese Logik, mit der alles zusammenhängt. Und auch wenn da einer sagt, ja, das ist alles nur Evolution, dann denke ich schon, solange ich das nicht genau weiß, dass das alles nur Evolution ist, kann ich ruhig auch mal annehmen, es kann auch mehr da sein.
Und haben Sie sich mal mit der Figur des Sensenmanns auseinandergesetzt? Sie sind ja quasi selber einer, also der hat ja dann doch ein negatives Image in der Religion und Sie versuchen das ja ganz anders zu leben.
Ja, der Sensenmann hat mit dem Sensen ja nur insofern was zu tun, als er alles gleich hoch abmäht. Ob reich oder arm, der Tod macht alle gleich. Keiner kann was mitnehmen. Keiner, der Geld hat, kann es mitnehmen. Keiner, der Schulden hat, kann es mitnehmen. Der Tod macht alle gleich. Aber das Grasmähen ist ja eher was Positives. Das Mähen hat sich ja früher nicht nur auf das Gras beschränkt, sondern auch auf das Getreide. Das heißt, es war eine elementare Sache. Die Leute haben ihr Überleben davon abhängig gemacht. Früher gab es keine Maschinen, die das, was die Leute gegessen haben oder ihr Brotgetreide oder das, was sie eingelagert haben, die konnten das nicht mit einer Maschine machen. Die mussten das mit der Sense machen. Das war das einzige Gerät, die Sense und die Arbeitskraft. Diese beiden Komponenten haben dafür gesorgt, dass die Menschheit überlebt hat, jahrhundertelang. Und das ist eine sehr positive Sache. Hat ja eher was mit der Verhinderung von Tod zu tun, wenn man das Getreide abmäht und es erntet und es bei sich auf dem Getreidespeicher hat und man weiß, man kann auch im Winter noch ein Brot backen. Man entgeht ja dann dem Tod.
Und ich komme nur noch einmal zurück auf den Sensenmann. Der hat die Sense ja immer so lässig über der Schulter. Ja. Haben Sie sich da mal Bilder angeguckt, was der für Sensen hat?
Ja, je nachdem, wer den Sensenmann malt, ist die Sense mal so oder mal so. Also viele Leute, die den Sensenmann malen, haben wahrscheinlich eine Sense nur aus der Entfernung gesehen. Was mich bei dem Tragen der Sense auf der Schulter so stört, das ist ein Punkt, der in meinen Kursen vorkommt, wenn ich Verletzungsgefahren behandle. Also die Sense über der Schulter zu tragen ist gefährlich, weil wenn sie stolpern, hauen sie sich das Ding in den Rücken oder wenn sie sich umdrehen, dann haben sie vielleicht jemanden, der hinter ihnen steht, verletzt. Das sollte man schon mal gar nicht machen. Man soll sie immer rechts in der Hand tragen, sodass die Schneide nach außen zeigt. Und dann kann man immer, wenn man stolpert, kann man sie noch wegwerfen. Man hat sie immer im Blick. Man kann das sehr gut kontrollieren.
Sind Sie so jemand, der dann auch in der Kulturgeschichte forscht und sich alles Mögliche anguckt? Oder ist für Sie jetzt das Sensen und das praktische Tun eher im Vordergrund?
Ich denke, es gehört schon dazu, dass man weiß, wie das zustande gekommen ist. Also wenn man sich beispielsweise alte Stiche anguckt aus dem Mittelalter, wo eine Sense abgebildet ist, dann hat die eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem, was es heute auch noch gibt. Das heißt, die Sense ist ein Werkzeug, das schon seit Jahrhunderten ausgereift ist.
Ich war auch erstaunt, dass wir in unserem Sprachgebrauch viel vom Sensen übernommen haben. Zum Beispiel ein Morgen ist das, was ein Sensenmensch früher an einem Morgen geschafft hat, ungefähr 2500 genau. Quadratmeter.
Genau, also früher hat man ja vor allen Dingen den Aspekt, dass das Gras sich unterschiedlich gut mähen ließe, je nachdem, wie viel Feuchtigkeit da war. Das hat man sich zunutze gemacht und ist schon direkt nach dem Sonnenaufgang rausgegangen und hat gemäht. Das heißt, die waren schon um 5 Uhr im Sommer auf dem Feld und haben gemäht. Um 9 oder um 9:30 haben sie aufgehört. Weil das nasse Gras lässt sich besser durchtrennen mit der Schneide, als wenn es getrocknet ist, wenn die Zellen das Wasser verloren haben. Und da kam halt dann diese Flächenleistung zum Tragen, dass ein, ja, ich würde mal sagen, junger Mann mit optimaler Kraft, der hat halt in so vielen Stunden so eine Fläche geschafft. Und morgen ist relativ schlüssig. Ne? Das war also die Zeit von Sonnenaufgang bis zu dem Zeitpunkt, wo die Mittagshitze sich schon angekündigt hat und man aufhören musste.
Und Schwaden, wenn Sie jetzt hier eine Bahn so reinsensen würden, mitten durch die Wiese, das wäre dann ein Schwaden?
Ja, der Schwad.
Oh, ist, Schwad.
Der Schwad ist das, was ich abmähe und was dann in einem Streifen links von mir liegen bleibt. Und je nachdem, wie groß meine Schwünge sind, die ich mache, liegt das entweder ganz links von mir, wenn ich große Schwünge mache, 180 Grad, oder wenn ich kleinere mache, 90 Grad, dann liegt es mir zwischen den Beinen, dann hobble ich da so drüber. Das ist der Schwad. Und der lässt sich relativ gut auch nachher zusammenrechnen, weil er ja schon als Linie da liegt. Wenn Sie mit dem Freischneider mähen beispielsweise, da liegt alles kreuz und quer, da brauchen Sie viel länger, um das wieder zusammenzuhören.
Welches war denn, ich sag mal, das in Anführungsstrichen schlimmste Gelände, das Sie mal gesenst haben?
Das war sogar jetzt im Frühjahr. Da hatte ich einen Kurs an der Mosel. Ein Seitental von der Mosel, da hatte jemand ein Grundstück gekauft mit einer kleinen Hütte drauf und mit so einem Steilhang, wo früher Reben waren. Und dieser Steilhang war zugewachsen mit Büschen und Brombeeren, teilweise trockene Brombeeren. Und das sollte gemäht werden. Da war also nichts von Wiese. Das war wirklich nur holzig und nur trocken und ganz übles Zeugs. Und da konnte ich diese Grassensenblätter, die ich dabei hatte, gar nicht nehmen. Da haben wir dann alte Schrottblätter, die also viel zu dick geschmiedet sind, die man so zum Grasmähen eigentlich gar nicht einsetzen kann, die auch relativ stumpf waren. Mit denen haben wir dann dieses Ding gemäht. Also das war schon Mordsquälerei.
Apropos Mordsquälerei. Ich finde, ich sollte es nach der ganzen Theorie auch selbst mal probieren mit dem Sensen. Und Karl Rheinländer ist einverstanden. Wir gehen also noch einmal zurück in die Sensenwerkstatt, wo er nach der passenden Sense für mich guckt. Wie kriege ich denn raus, was für mich passt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch nur im Internet gucke.
Ja, das ist der Nachteil. Also deshalb, ich verkaufe Sensen nur aus der Werkstatt heraus. Ich verschicke keine Sensen. Ich will, dass die Leute herkommen und sich das anfühlen. Also ich muss die Leute sehen, ich muss gucken, wie die Leute sich bewegen, wie groß sie sind, damit ich beurteilen kann, was zu denen passt. Und wenn sie dann eine Sense haben, wo sie sagen, okay, die möchte ich kaufen, dann wird gemäht. Dann lasse ich die Leute mit dieser Sense mähen, bevor sie bezahlen, damit auch ich weiß, es klappt.
Okay, dann gucken wir doch mal nach einer Sense für mich. Also ich bin 1,63 Meter groß, also klein.
Dann würde ich sagen, ich hole mal einen Holzbaum. Zu Ihnen wird ein 150er passen.
Und dann folgen noch einige Anpassungen. Den Winkel vom Blatt und Holzbaum und Neigung des Blattes muss alles genau eingestellt werden für mich. Und dann, denke ich, geht's los. Nein, immer noch nicht.
Was wollen Sie für einen Wetzstein?
Obwohl die frisch gedengelt ist, müsste ich die wetzen, bevor ich mähe.
Ja, man muss also nach dem Dengeln, da sind noch so ein paar Ungleichmäßigkeiten drin, die man so mit dem bloßen Auge nicht erkennt. Deswegen muss man die erstmal richtig wetzen noch. Und bei dem Mähen müssen Sie ja alle 5 Minuten wetzen. Weil ja die Schärfe durch den Kontakt mit den Halmen und der Erde allmählich abnimmt. Wenn Sie mal ein bisschen Erfahrung haben, merken Sie das sofort, wenn Sie wieder wetzen müssen. Wenn man gut dengelt und immer nur so viel wetzt, wie nötig ist, kann man ein Sensenblatt sogar vererben. Früher haben die Bauern oftmals ihre Sensen an den Sohn weitervererbt. Im Internet manchmal kann man da, wenn Leute so alte Dinge anbieten, die sind dann manchmal nur noch so 1,5 Zentimeter breit. Wenn die gut geschmiedet sind, kann man die bis dorthin, kann man die immer noch dengeln. Aber irgendwann ist dann mal der Zeitpunkt, dann erwischt man einen Stein, dann bricht sie durch, dann ist es vorbei.
Okay, dann gehen wir noch mal einmal zur Wiese. Karl Rheinländer trägt die Sense. Ich trotte hinterher und bin froh, dass ich diese 60 cm scharfe, lange Klinge nicht selber tragen muss. Sie ist tatsächlich respekteinflößend und fantasieanregend. Ob es auch schon mal Morde gab mit Sensen?
Bauernkriege, das war die Waffe der Bauern. Die sind mit den Sensen, sind die gegen die Ritter zu Felde gezogen. Das war denen ihre einzige scharfe, große Klinge. Ne?
Die war aber auch effektiv.
Und wenn du da mal irgendwo hängen geblieben bist, dann war es aus. Dann hattest du das Ding verloren. Also von daher ist es als Waffe eigentlich ungeeignet. Also ein Schwert kann man wesentlich besser führen. So, wenn ich jetzt die in die Hand nehme, wie gesagt, auf den Boden legen. wenn Sie jetzt mal trocken nur überlegen, das ist meine Stehposition, das ist mein Mittelpunkt von diesem Kreis, den ich beschreibe. Ich mache jetzt nur mal in der Luft die Bewegung, Drehbewegung. Ja? Und die muss ich jetzt halt auf dem Boden machen. Als wollten Sie den Boden glatt streichen mit einem Glättinstrument. So muss die auf dem Boden entlang.
Los geht's.
Bisschen mehr Schwung bräuchten Sie.
Ich bin ein bisschen gehemmt, eben wegen dieser Klinge.
Sie sollten in die Richtung, in diese Mähen, sollten Sie hingucken. So, jetzt kräftig nach links schwingen. Und die Sense unten halten. Jawohl. Ja, super.
Hören Sie auf.
Nee, also so tief wie Sie da mähen, das machen viele gar nicht.
Also macht schon Spaß. Also ich bin wirklich noch ein bisschen gehemmt, weil man da erst ein Gefühl für kriegen muss. Aber es ist schon toll. Vor allen Dingen, was ich jetzt hierbei sehr schön fand, gut, die Technik, und das war ja jetzt das erste Mal Sensen. Aber wie schön das ist, wenn man da so das Zeug abschneidet.
Ja,
also
ja,
dieser
ja.
Schnittmoment.
Also
ich muss
gemerkt,
sagen,
man muss schon ein bisschen Kraft reinlegen,
ja.
Aber dann ist das richtig
effektiv.
Ratsch.
Also das ist schon
plötzlich auf dieser ganzen Fläche auf einmal zack, das Gras ist liegt links und ist nicht mehr festgewachsen.
Es ist effektiv, aber gleichzeitig elegant. Also es hat was.
Ja. Und wenn man halt jetzt als 85-jähriger Mensch halt nicht mehr so viel Kraft hat, dann nimmt man sich einfach weniger vor. Und dann geht es auch. Da muss man halt ein bisschen länger haben für die gleiche Fläche, aber auch jemand, der wenig Kraft hat, kann das machen, sofern er ein bisschen Übung hat oder weiß, auf was es ankommt.
Dann würde ich sagen, jetzt ist wirklich Sense.
Okay.
Ja, erstaunlich Spaß gemacht hat mir der kurze Ausflug als Schnitterin. Leider auf meinem Balkon schlecht anwendbar. Aber übrigens gehört das Sensen in Österreich zum immateriellen Welterbe, in Deutschland aber noch nicht. Das wäre vielleicht wirklich eine Aufgabe für Karl Rheinländer und seine Interessengemeinschaft Sensen. Wo man ihn, seine Sensen und seine Kurse findet, also den Kontakt und Bilder, gibt's wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Wiesenschmetzer. Gartenradio Ausblick.
In der nächsten Folge geht es um Pflanzen für den zweiten Blick. Da sind Janek Weber von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln und ich tatsächlich an den Pflanztischen vorbei, und ich bin dann gestolpert über einen Tisch voller kleiner Stachelnüsschen und habe ganz begeistert gefragt, was ist denn das? Und da sagt Janek Weber, das sind so Pflanzen auf den zweiten Blick, die wir den Menschen immer wieder erklären müssen, an denen die Leute oft vorbeigehen. Und da war klar, da lohnt es sich mal genauer hinzugucken, welche Pflanzen oft übersehen werden, wie man sie einsetzen kann und was sich die Natur bei diesen unscheinbaren Pflanzen so gedacht hat.